Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und wir wollen heute Morgen ein Wort Gottes hören aus der Offenbarung, Offenbarung 2. Da heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, und dass du Böses nicht ertragen kannst, und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner erkannt, und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen, und du bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denk nun daran, wovon du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von der Stelle rücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du auch die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben, vom Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist. Ja, meine lieben Brüder und Schwestern, wir leben in ernsten Zeiten. Wir haben Krieg in Europa. Gar nicht mehr vorstellbar für uns. Ne? Wir haben gedacht, unser Wohlstand geht immer so weiter und wir ja toppen das immer noch. Aber wir erleben, Millionen Menschen sind auf der Flucht. Sie haben Haus und Hof verlassen und verloren. Ihre Zukunftspläne sind zunichte geworden. Und sie stehen vor dem Aus. Ich bin 1941 geboren. Ich weiß noch, was es ist, wenn die Sirenen gingen und wir mussten als Kinder immer vor dem Bunker spielen. Dann fielen die Bomben und wir sind schnell in den Bunker hineingegangen. Und wenn dann die Bombenschläge ganz nah an den Bunker kamen, dann schaukelte der Bunker, nicht? Und die Wände waren 3 Meter Stahlbeton, muss man sich mal vorstellen. 3 Meter Stahlbetonwände. Und der Bunker hat geschaukelt. Das ist furchtbar. Und so bin ich auch groß geworden. Mangel, Hunger. Ich kenne noch Hunger. Ich weiß noch, was Hunger ist. Kann noch Situationen erinnern, da hatten wir zu Hause nichts zu essen. Aber kehren wir zurück zu unserem Thema. Unser Thema heißt heute, verlasse bitte nicht die erste Liebe zu Jesus, die du gehabt hast. Das Verlassen der ersten Liebe ist nicht zu toppen und nicht zu ersetzen. Aber der Reihe nach. Der Hebräerbrief zeigt uns am Anfang, da heißt es, Gott hat auf vielfältige Weise durch die Propheten zu uns geredet und hat nun am Ende der Zeit zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Nicht? Also Jesus, Gott hat zu uns geredet in Jesus. Und jetzt haben wir 2000 Jahre vorbei und hat sich die Welt bekehrt? Sie hat sich nicht bekehrt. Und jetzt stehen wir vor der Schwelle von Gerichten. Als geschichtlich so ungefähr Laodicea, der große weltweite Abfall vom christlichen Glauben. Aber immer noch wird das Evangelium verkündigt. Immer noch gehen Missionare hinaus und predigen das Wort und rufen zur Umkehr. Lasst euch versöhnen mit Gott. Unermüdlich. Überall. Auch in Afrika, in vielen Dialekten und Sprachen wird die Bibel übersetzt. Zumindest das Johannesevangelium mit der frohen Botschaft. Ja. Und die Bibel zeigt uns, die ersten 4 Evangelien zeigen uns das erste Kommen des Herrn und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, zeigt uns das zweite Kommen Jesu. Dem gehen natürlich auch einige Dinge voraus. Interessant ist auch, die Offenbarung ist das Buch mit einer großen Verheißung. Glückselig, der da liest und hört die Worte der Weissagung. Also jeder, der sich mit der Offenbarung beschäftigt, wird gesegnet, hat schon einen Segen. Im ersten Kapitel heißt es Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Also in greifbarer Nähe gerückt ist und nicht mehr fern ist. Und er hat durch seinen Engel den gesandt, seinem Knecht Johannes zu zeigen. Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Christi bezeugt. Alles, was er geschaut hat, ist wahr. Ja. Johannes grüßt die Gemeinden und Der Herr zeigt ihm nun, was geschehen ist. Und interessant, am Anfang ist es für uns alles so ein bisschen geheimnisvoll. Es ist nicht so, dass diese Dinge benannt werden, die uns täglich begegnen. Da heißt es, von den 7 Geistern, die vor dem Throne Gottes sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene aus den Toten, der Fürst, der Könige der Erde, dem, der uns liebt, dieser Hymnus, dem, der uns liebt, von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Brief des Johannes wurde auf Patmos geschrieben, eine unwirkliche Insel in der Ägäis, ungefähr 92 nach Christus. Die römischen Besatzer haben ihn dahin verbannt. Johannes war ja mit Jakobus und Petrus einer der 3 Säulen der Jerusalemer Urgemeinde. Und sie haben ihn dorthin versandt. Und dieses Buch der Offenbarung hat Gott ihm durch einen Engel diktiert und gezeigt, was bald geschehen wird. Und das Buch der Offenbarung, so bevor wir uns in den Text einsteigen, so im Hintergrund, war in der Urkirche immer auch Teil des Gottesdienstes. Da wurde auch aus der Offenbarung vorgelesen. Sehr viele. Offenbarung ist ja kein verschlossenes Buch, es ist ja Offenbarung, also Apokalypse, Offenbarung. Aber heute wird kaum noch aus der Offenbarung gepredigt. Warum? Ja, da sind von Gerichten die Rede. Von großen Gerichten, da ist von Sünde die Rede, da ist von Lästerung die Rede. Das wollen die Leute heute nicht mehr hören. Die Leute wollen heute ein schönes Evangelium hören. Nicht so, dass sie richtig gestärkt und das Evangelium besteht aus dem Ruf zur Umkehr und Buße. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Das müssen wir weiterlesen. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Also, das müssen wir auch predigen. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und Gottes Gericht ist immer gnädig. Also, das Buch der Offenbarung wurde früher auch gepredigt und dann 360 so wurde das Christentum in Rom ja offiziell Staatsreligion. Und dann hat man darüber nicht mehr gepredigt. Dann hat ja der Eusebius von Caesarea, der Kirchenschreiber, das Buch der Offenbarung so ein bisschen schlecht gemacht. Warum? Da ist ja von dieser Hure auf dem roten Tier die Rede. Und daran hat er erkannt, das ist ja die Kirche, die auf dem Staat sitzt und von dem Staat profitiert. Und da hat man das lieber sein lassen bis heute. Selbst die Reformatoren hatten so keinen richtigen Zugang zur Offenbarung. Ja, zu unserem Text. Es war an einem Sonntag, Johannes ist auf Patmos. Dann heißt es, hörte er hinter sich eine laute Stimme, die ihn anspricht. Und als er um sich sieht, was sieht er da? Wer mit ihm redet? Laute Stimme. Da sieht er 7 goldene Leuchter. Und inmitten dieser 7 goldenen Leuchter sieht er jemanden wie den Menschensohn wandeln. Jesus sieht er wandeln. Inmitten der goldenen Leuchter. Und er spricht zu ihm, was du siehst, schreib in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden in Ephesus, in Smyrna, in Pergamon, in Thyatira, in Sardes, in Philadelphia und Laodicea. Das sind die 7 Gemeinden, heute würden wir sagen, in Kleinasien. Also in der heutigen Türkei, in der Westtürkei. Früher nannte man das Kleinasien, in der Provinz Asia. Das sind diese 7 Gemeinden. Und in der Mitte dieser Leuchter steht Jesus als der Sohn Gottes und er beschreibt ihn interessanterweise. Er sagt, er war bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und die Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel und sein Haupt wie die Haare seines Hauptes weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser und in seiner rechten Hand hält er 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Das war ein gewaltiges Bild. Wir merken, Johannes fehlen fast die Worte, diese Erscheinung, diese Größe zu beschreiben. Als Johannes so sah, da fiel er nieder wie tot. Und was sagt Jesus? Fürchte dich nicht. Er sagt, beugt sich nieder vor ihm und sagt, ich war tot und siehe, ich lebendig. Ich bin in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat die Schlüssel. Er hat sie vom Vater bekommen. Das Buch der Offenbarung ist voller Geheimnisse. Und warum denn die Gerichte? Warum nicht immer nur weiterer Wohlstand und Wachstum, so wie es unsere Politiker sagen? Ganz einfach, diese Welt und diese Erde, die Schöpfung, gehört Gott. Und er hat sie uns Menschen anvertraut. Wir sind also Verwalter dieser übertragenen Gabe. Und Paulus sagt im Römer 1, diese Welt ist gottlos, wird immer gottloser. Er sagt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, weil das von Gott offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn seine Kraft und sein unsichtbares Wesen und auch seine Göttlichkeit wird von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Was so ein bisschen verklausuliert ist, heißt, in der Schöpfung sehen die Leute das göttliche Wirken. In der Vielfältigkeit der Schöpfung. Und wir wissen ja heute mehr, auch im Mikrokosmos, in den kleinsten Lebewesen, die nur unter dem Mikroskop sichtbar sind, sehen wir das geheimnisvolle Wirken der Schöpfung Gottes. Und auch im großen Sternenzelt sehen wir das Wirken Gottes. Weiter sagt er, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihrer Überlegung in Torheit oder Narrheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Das ist das Urteil des Paulus über diese sogenannte moderne Zeit und moderne Welt. Können wir auf uns ruhig beziehen. Wir sehen das ja auch im Fernsehen, da kommen ja regelmäßig so Sendungen, nicht? Planet E und so. Da wird uns immer die Welt erklärt ohne Gott. Und wenn was rätselhaft ist, der Gott kommt gar nicht vor. Das heißt, der Chef des Hauses, dem das alles gehört, der wird ignoriert. Kommen wir zu unserem Text, was Johannes hier sieht. Er sieht eine Gestalt, die Haare weiß, erinnert uns an Daniel 7, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und er ist bekleidet wie ein hoher Priester, ein weißes Gewand, ein Gürtel nicht um die Hüfte, ein goldener Gürtel um die Brust. Aber zum hohen Priester fehlte noch das Ephod, das ist da nicht. Jesus zeigt sich hier als der Richter. Er erscheint der Welt als Richter. Das sind also alles Symbole. Er symbolisiert hier, er ist der Richter der Welt und sagt, diesen Brief sende an den 7 Gemeinden, die ich dir hier genannt habe. Und die erste Gemeinde ist die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war damals eine Großstadt, 100.000 Einwohner. Also fürs Altertum ist das schon ganz viel. Nineveh war auch eine große Stadt, 100.000 Einwohner oder noch mehr. Heute haben wir Megastädte von 20 Millionen und 25 und 30 Millionen Einwohner. Shanghai und Peking und Kairo zum Beispiel sind Megastädte. Ephesus war damals eine große Handelsstadt. Mit viel Kultur, Religion, Okkultismus. Da war der große Tempel der Artemis, der Diana. Die wurde angebetet. Und alles versammelte sich um diese Artemis, lesen wir auch in der Apostelgeschichte 18, 19 und 20. Nicht? Da war der Silberschmied, Demetrius, der kleine Anhänger geschmiedet hat, der eine richtig gute gehende Betrieb hatte. Als nun das Evangelium verkündigt wurde von Jesus, da kaufen die Leute das nicht mehr. Das war geschäftsschädigend. Also da kommt schon Widerstand, wenn das Evangelium verkündigt wird und die Menschen befreit werden vom Okkultismus und von der Gebundenheit, dann kommt auch automatisch dann Widerstand von Satan. damals die Artemis, das war also auch eines der damaligen großen Weltwunder. Und inmitten dieser von Prostitution, von Okkultismus, von Aberglauben geprägten Stadt hatte Gott einen Leuchter, eine Menora, einen siebenarmigen Leuchter. Das war die Gemeinde Gottes, das war die Gemeinde Jesus und sie leuchtet mitten in der Stadt. Ephesus, Gemeinde, wenn wir den Epheserbrief lesen, ihr Lieben, das ist atemberaubend. Das sind die ersten drei Verse heute Morgen gelesen, nicht? Das, die ersten drei Verse bis zum Schluss, bis glaube ich 12, das ist ein Satz. Gott hat uns, jeden der Gläubigen, vor Grundlegung der Welt erlöst und erkauft und errettet. Vor Grundlegung der Welt warst du schon ein Gedanke Gottes. Er hat dich gekannt, dich erlöst und erkauft, vor Grundlegung der Welt. Und Paulus kann an die Epheser schreiben, durch die Gnade sind wir errettet mittels des Glaubens. Der Glaube ist das Mittel. Oder nein, der Glaube lässt die Wirksamkeit des Kreuzes sichtbar werden, flüssig werden. Die Dämonen glauben auch, dass Jesus gestorben ist. Ja, die glauben auch. Aber sie lieben Jesus nicht. Sie hassen ihn. Ephesus. Durch Gnade seid ihr errettet. Und weiter, sagt er, ganz zum Schluss, nicht? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalt, gegen die Dämonen, gegen die Götzen dieser Welt. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung an. Die ganze Waffenrüstung besteht daran, dass wir Gottes Wort kennen, besitzen und leben. Und den Geist dieser Zeit auch entlarven, was er ist, nämlich zutiefst gottlos. Und so schreibt hier schreibt Gott diesen Sendschreiben an Ephesus. Und er beginnt wie jedes Schreiben, was wir jetzt auch von Vorgesetzten bekommen. Zunächst erwähnt man das Positive, bevor man dann die Kritik verpackt. Heute verpackt man die Kritik sehr diplomatisch und es gibt bestimmte Schlüsselworte, wissen wir auch, wenn jemand ein Zeugnis bekommt, da gibt es bestimmte Schlüsselworte, da weiß man genau, aha, ja, doch, der war gut oder der war weniger gut. Also so. Aber hier sagt der Jesus, also, ich kenne deine Werke, deine Mühe und dein Ausharren. Da müssen wir einen Augenblick mal stehen bleiben. Also die Epheser haben es sich nicht leicht gemacht. Sie hatten einen schweren Stand da in Ephesus, angefeindet, hier von dem Silberschmiede. Da kam da der Aufstand, berichtet uns die Apostelgeschichte. Also, sie haben ihre Werke, die von Gott gerühmt werden. Werke, das heißt ihre Erfolg, ihre Beschäftigung, ihre Mühe, ihre Lebensart, ihre Leistung, ihre Auswirkung, das sieht der Herr Jesus. Ja, das ist wichtig, das ist gut. Und auch die Mühe. Mühe heißt ja Anstrengung, Strapazen, Aufwand, manche Not. Viele Menschen wollen heute ein kreuzloses Evangelium, das gibt's nicht. Wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Warum? Weil Jesus alles gegeben hat. Sogar einen Augenblick das Getrenntsein von seinem Vater erduldet. Jesus nennt auch positiv das Ausharren. Sie haben nicht aufgegeben. In all den Anfeindungen. Und ich habe mich immer gefragt, was würde Jesus von dir sagen? Oder von mir sagen. Was würde er bei dir rühmen? Auch dein Ausharren, deine Mühe, deine Werke, wie unermüdlich du bist. Was ist nun das Allerwichtigste? Und da kommen wir gleich zu. Ja, die Gemeinde in Ephesus hat vieles ertragen, ist nicht müde geworden, hat ihre Berufung gelebt, war ein leuchtendes Vorbild in dieser Stadt. Ein Leuchter. Ein Leuchter gibt Orientierung. Im Allerheiligsten stand drei Dinge. einmal die Bundeslade, der siebenarmige Leuchter und der Schaubrottisch. Und der siebenarmige Leuchter, wenn der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste ging, da war ja kein Fenster, das war dunkel da. Gott braucht kein Licht, Gott ist Licht. Und dann hat er den Leuchter angezündet und der hohe Priester achtet darauf, dass das Licht, dass das Öl, das war Öl, rein und hell leuchtet. Wir können uns vorstellen, dass er vielleicht den Docht da und dort vielleicht etwas ein Stückchen abgeschnitten hat, weil das dann rußt und oder da etwas nachgeholfen hat, wo die Flamme vielleicht ein bisschen zu klein geworden ist, wo die Gefahr besteht, dass sie ausgeht, an dem siebenarmigen Leuchter. Also das ist für uns alles vorstellbar, das sagt dieses ja aus. Und doch bei aller Mustergültigkeit wird doch eins vermisst. Die fehlende Liebe. Doch eins hab ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ihr Lieben, immer wenn ich das lese, dann geht mir auch ein Stich durchs Herz. Die erste Liebe verlassen, das ist die glühende Liebe, die reine Liebe, die schöne Liebe, die wahre Liebe. Die kann man nicht ersetzen. Die war einmal da und die leuchtet. Die versetzt auch andere ins Leuchten. So schön ist sie. Diese reine Liebe zu Jesus können wir nicht durch Aktivitäten ersetzen. Diese Liebe möchte der Herr Jesus von uns. Der Herr Jesus möchte dein Sein, nicht dein Haben. Du persönlich bist ihm wichtig. Deine Liebe ist ihm wichtig. Deine Hingabe, dass du Zeit mit Jesus verbringst und dass er Gestalt gewinnt in deinem Leben, das ist ihm wichtig. Nicht wie oft du zum Gottesdienst gehst oder wie lange du betest, das ist ihm wichtig. Oder sonstige Werke. Deine Liebe ist ihm wichtig. Dass du Zeit mit Jesus verbringst. Sein Wort liest. Das ist ihm wichtig. Alles andere, ihr Lieben, ist schön und gut. Aber das kann die Liebe nicht ersetzen. Keine Aktivität. In Ephesus war das so, Jesus war noch da, natürlich ja, aber er war nicht mehr in der Mitte. Ich kann mir vorstellen, so einer großen Gemeinde, nicht? Da ist viel Betrieb, nicht? Da werden die Aufgaben delegiert, da macht das und jeder weiß, was er zu tun hat, nicht? Da ist viel Betrieb, ja. Eine große Kirche vielleicht, nicht? Ach, mit so viel Unterabteilungen und was nicht alles, nicht? Ja.
Aber die Liebe fehlt. Es ist Betrieb geworden. Und die Gefahr besteht bei jeder Gemeinde. Man spricht immer von, also das sind Erfahrungsberichte, Aufbruch der Gemeinde. Hingabe, Liebe. Und dann entfaltet sich die Gemeinde, wird größer, wird vieles delegiert. Es läuft wie geschmiert. Und dann kommt die Gewohnheit. Das heißt zwar auch in der Neuen Testament, Jesus ging der Gewohnheit nach einem Ölberg und betete, ja, ja. Aber bei uns ist das dann so eine Gewohnheit, na ja, das kennen wir ja, nicht? Lass uns mal schnell noch eben zusammen beten, ganz schnell eben noch, nicht? Ganz schnell zum Gebeten, da ist wenig Zeit, nicht? Aber einen Film können wir ansehen im Fernsehen für 1,5 Stunden, 2 Stunden, das ist nicht zu viel. Aber das Gebet soll möglichst immer kurz sein. Ja.
Lieben, das sind Defizite und die zeigt der Herr Jesus liebevoll und gnädig hier an den Ephesern. Nichts kann diese Liebe ersetzen, dein Sein ist wichtiger, ja. Und die Gemeinde, was ist denn die Gemeinde in Ephesus? Sie ist der Leuchter. Sie ist, so sagt es Paulus, 1. Timotheus 3, Vers 15, sie ist die Grundfeste der Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit. Das Evangelium ist die Wahrheit. Da ist Gott im Himmel. Jesus ist der Christus, der Erlöser, der gestorben ist für uns und auch der wiederkommende Herr. Das ist die Wahrheit und die muss auf dem Leuchter und es muss hell leuchten.
Und je mehr wir Liebe zu Jesus haben, je heller leuchtet das Evangelium. Und die Menschen merken es dir an, ob deine Liebe zu Jesus, ob das nur so ja eine Proforma ist, nicht? Ja, ich gehe auch sonntags in die Kirche, ganz klar, nicht? Nur keine Heiden, nicht? Oder ob es da eine echte Liebe, eine Hingabe ist. Auch deine Angehörigen merken das, ja? Und das möchte Jesus. Deine Liebe, gib sie ihm doch. Schenke sie ihm. Er hat sich dir auch ganz geschenkt. Er hat alles für dich gut gemacht. Mit seinem Blut hat er dich erlöst und erkauft. Und sehe ich das Blut, heißt schon im Alten Testament, und so gehe ich vorüber. Das kostbare Blut Christi, so sagt es Petrus in seinem Brief, das kostbare Blut Jesu hat dich erlöst und erkauft. Ja, die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit, ist der Leuchter. Und es ist wichtig, dass die einzelnen Lampen dieses Leuchters durch das Öl ist ein Bild des Heiligen Geistes, rein und hell leuchtet. Auch hier in Coesfeld und überall, wo die Kinder Gottes sind, hell leuchtet. Damit die Menschen merken, ja, da, die haben etwas. Die haben etwas, was mir fehlt. Wir haben eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Wir haben eine ewige Heimat dort in der Himmelswelt. Und wir wissen, Jesus kommt bald wieder, wird seine Gemeinde entrücken. In dieser Zeit leben wir, in dieser ernsten Zeit. Und Jesus möchte, dass wir für ihn Zeugnis abgeben. Und wenn du merkst deine Defizite, du sagst, ja, in meinem Leben, das ist so, ich bin doch ein bisschen lau und träge geworden. Ich nehme mir doch zu wenig Zeit zum intensiven Gebet. Dann sagt der Herr Jesus, dann tue Buße. Buße heißt ja, dein Defizit, deinen Fehler erkennen und umkehren und bitten, Herr Jesus, vergib du mir. Wie der verlorene Sohn, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem der Tagelöhner. Oh, ihr Lieben, das erfreut den Vater. Darauf hat er die ganze Zeit gewartet. Umkehr und Buße tun, damit wir im Kampf bestehen. Und wer das tut, den bekommt wieder eine Verheißung. Da sagt er hier, er wird mit mir essen vom Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Damit will uns Jesus locken, hier mit dem ewigen Leben, Unsterblichkeit, bei mir, in meinem Paradies. Da ist es doch wert, mich hinzugeben für Jesus. Das ist aller Mühe wert und alles andere in ihm ist zweitrangig, verblasst. Jesus ist wichtig. Deine Liebe zu ihm. Und diese Liebe zu ihm kann wieder unseren Vorrat auffüllen an Öl, damit wir weiter leuchten hier in Coesfeld und überall, wo Gott seine Gemeinde berufen hat. Damit die Menschen Orientierung bekommen in einer sündigen Welt, in einer Welt, die immer mehr dem Gericht Gottes entgegengeht. Ich möchte schließen mit zwei Fragen. Wie steht es mit deiner Liebe zu Jesus? Beantworte die Frage dir doch selbst. Wie steht es mit deiner Liebe zu Jesus? Und die zweite Frage, welchen Raum nimmt Jesus in deinem Leben ein? Welchen Raum nimmt Jesus in deinem Leben ein? Und nochmal, damit wir es nicht vergessen. Du bist ihm wichtig. Dein Herz ist ihm wichtig. Deine Liebe ist ihm wichtig. Alles andere ist schön und gut. Aber deine Zuneigung, deine Herzensliebe, die ist ihm wichtig. Und wenn du ihn liebst, dann liebt er dich immer noch mehr und du wirst verwandelt in das Bild des Herrn Jesus. Das heißt, du wirst Jesus im Wesen ähnlich. So wie der Herr Jesus ja mit dem Vater eins ist. Ich und der Vater sind eins im Wesen. So wirst du dann auch Jesus im Wesen ähnlich. Diese Liebe soll dich verwandeln. Und das wünsche ich euch und dir von Herzen. Amen.